Guten Morgen. Unser heutiges Thema seht ihr schon, oder auch nicht, doch, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist das Thema, das sich ergibt in der Reihe, in der wir gerade dran sind. Wir sind mitten in der Bergpredigt. Und bevor ich starte, möchte ich auch nochmal beten. Herr Jesus, ich glaube, das bist du heute schon oft gebeten worden. Ich möchte es einfach nochmal tun, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du redest zu unseren Herzen, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du nicht zulässt, dass wir irgendwo blockieren, sondern dass du deinen Finger dorthin legst und uns das zeigst, was du uns heute zeigen möchtest. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir dein Bild sehen können, so wie du uns Menschen siehst, wie du Ehe siehst, wie du Sünde siehst. Und dass wir nicht mit einer To-Do-Liste rauskommen, sondern dass wir in unserem Denken und in unserer Sicht der Dinge verändert werden von dir, Herr. Danke, dass du da bist und danke, dass du redest. Amen. Also, stellt euch vor, wir sitzen da nicht in dem Saal, sondern wir sind miteinander auf einen Berg gegangen. Und das ist nicht irgendein Berg, sondern das ist der Berg, an dem Jesus mit uns raufgeht und an dem er vorhat, die Bergpredigt zu halten. Wir haben uns nicht ganz so schlecht platziert, vielleicht sind wir ein bisschen enger beieinander gesessen als da, sodass wir gut verstehen können, was der Herr uns sagen möchte. Und als er angefangen hat zu reden, ist uns ziemlich schnell bewusst geworden, dass bei dem, was er sagen möchte, dass es da ums Himmelreich geht. Und er hat so angefangen, und ich werde nicht alles wiederholen, aber ich möchte, dass wir sozusagen den Rahmen nochmal vor Augen haben. Er hat gesagt, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, die trauern, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die Barmherzigen, die ein reines Herz haben, die Frieden stiften und die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Vielleicht sind einige dieser Punkte so gewesen, dass sie uns irgendwie euphorisch gemacht haben, aber je mehr wir gegen das Ende dieser Liste kommen, desto mehr merkt man, dass im Himmelreich scheinbar Standards herrschen, die für uns ganz unmöglich zu erfüllen sind. Allein die, die reinen Herzen sind. Aber gleich danach fängt Jesus an, darüber zu reden, dass wir eigentlich Zeugen des Himmelreichs sein sollen oder sind. Er sagt, wir sind das Salz der Erde und wir sind das Licht der Welt. Und zu welchem Zweck? Damit die Menschen unsere guten Werke sehen sollen und den Vater im Himmel preisen sollen. Und ich weiß nicht, ob euch diese Diskrepanz da auffällt, dass einerseits wir diese Standards vom Himmelreich gar nicht erfüllen können und andererseits Jesus uns zu Zeugen in die Welt stellt, von diesem Himmelreich zu zeugen. Ich möchte auf diese Diskrepanz später nochmal eingehen. Und wie er dann weiter lehrt, macht er deutlich, dass er gekommen ist, um das Alte Testament, die Propheten und das Gesetz zu erfüllen. Und bevor er jetzt anfängt, über das Alte Testament zu reden und das, wo er uns eigentlich zeigen möchte, dass es mehr darum geht, also dass es nicht nur darum geht, die Gebote des Alten Testaments nach Strich und Faden mit einem gewissen Automatismus zu erfüllen, sondern dass es eigentlich darum geht, dass wir daran den Zustand unseres Herzens erkennen können und wie weit eigentlich vom himmlischen Standard, der im Himmelsreich gilt, entfernt ist. Bevor er jetzt damit beginnt, lässt er noch eine Bombe platzen. Und zwar, er sagt, dass wenn unsere Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten übertrifft, dass wir dann gar nie ins Himmelreich kommen können. Und die Schriftgelehrten, das waren die, die ihr ganzes Leben im Prinzip auf Stillstand gesetzt haben, damit sie jedes einzelne Detail ganz genau befolgen können. Und sie haben sich in so ein Framework an Regeln eingespannt, damit sie ja nicht über die eigentlichen Regeln drüber stolpern, sondern die ganz sicher einhalten. Wenn unsere Gerechtigkeit nicht die der Schriftgelehrten übertrifft, dann werden wir nie ins Himmelreich kommen. Zumindest jetzt wird deutlich, vielleicht, weil ihr selber so erfahrt, dass es den Jüngern irgendwie vielleicht ungemütlich geworden ist, als sie da um Jesus herumgesessen sind. Welche Möglichkeit haben wir überhaupt, ins Himmelreich zu kommen, wenn dort die Standards so hoch sind, wenn Gott so eine Heiligkeit von uns fordert, die er vorlebt, haben wir dann überhaupt eine Möglichkeit? Und dann sagt er noch in Kapitel 5, Vers 48, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das war so ein bisschen jetzt der Anfang, wie der Herr seine Predigt begonnen hat. Und beim Vorbereiten habe ich schon gemerkt, wie ich merke, da bin ich meilenweit davon entfernt, diesen Standard einhalten zu können. Und irgendwie ist die Frage, Jesus, wie können wir das schaffen? Wie können wir diese Standards erfüllen? Letzten Sonntag haben wir begonnen, ins Alte Testament oder schon im Neuen Testament, aber auf die Lehren, die der Herr in der Bergpredigt gebracht hat, die sich aufs Alte Testament beziehen, mit denen haben wir begonnen. Und wie der Herr das gelehrt hat, sagt immer, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und das, was die Jünger gehört haben, das war einerseits tatsächlich das, wie es im Alten Testament gelehrt worden ist, teilweise aber auch ziemlich verfälscht. Und Jesus sagt jetzt, was das bedeutet, was da im Alten Testament steht. Und Christoph hat letzten Sonntag über Du sollst nicht töten gepredigt und ganz schnell wird da deutlich, dass es eigentlich auch da um unser Herz geht, dass das Töten die Folge ist, deren Ursache in unserem Herz zu finden ist. Und genau in diesem Sinn schauen wir uns jetzt auch das nächste Gebot an, das Jesus aufgreift, und zwar das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und da werde ich jetzt vorlesen, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss sie eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Jetzt habe ich euch, glaube ich, wieder im Stich lassen. mit den Folien. Aber der letzte Satz, und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Ich kann mich erinnern, als ich im Jungscherlager war, früher mal als Kind, da haben wir die 10 Gebote durchgemacht und ich habe mich nicht so schlecht gefühlt. Ich habe irgendwie, also wir haben so drüber geredet, wo wir da Probleme haben, wo wir zum Beispiel lügen. Ich kann mich erinnern, dass ich damals mit Überzeugung geglaubt habe, ich lüge nicht. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie verdrängt, aber zumindest kann ich mich erinnern, dass das damals wirklich meine Überzeugung war. Beim 5. Gebot habe ich gewusst, dass ich vielleicht noch ein bisschen nachlegen kann, das mit den Eltern gehorsam sein. Aber so im Großen und Ganzen habe ich mich ziemlich sicher gefühlt. Ich habe keine anderen Götter gehabt. Ich habe nicht geflucht. Ich habe nicht den Namen des Herrn missbraucht. Zumindest war es mir nicht bewusst. Und wie gesagt, Gebot Nummer 5. Aber ich denke, da werde ich auch nicht einmal alles gesehen haben, wo ich damals ungehorsam war. Sorry. Das heißt, ich habe niemand getötet, Hackerl. Ich habe die Ehe nicht gebrochen, war ja nicht verheiratet. Ich habe nicht gestohlen, mit einer Ausnahme. Ich habe mal meinem Papa 5 Schilling, das ist irgendwie sowas ein bisschen weniger als ein halber Euro, gestohlen, damit ich mir solche Big Tattoos kaufen kann, weil ich davon überzeugt war, dass sie sowas nie von ihm kriegen wird. Und also am Abend hat es mir wirklich das Herz zerrissen. Ich bin in einem Schuldberg drin gesessen und bin dann irgendwann zu ihm hingegangen und habe ihm sozusagen mein Herz ausgeschüttet und ihn gebeten, dass er mir das vergibt. Und ich kann mich an seine Reaktion erinnern, weil er ist mit mir zu irgendeinem Kasten hingegangen, in dem er von irgendeiner alten Firma ungefähr 100 solche Dinger gehabt hat und die hat er mir alle geschenkt. Das war Vergebung. Wir sollen kein falsches Zeugnis geben und ich denke, ich habe auch zumindest damals nicht gewusst, ob ich das schon getan habe oder nicht. Und ich habe auch kein großes Interesse an den Häusern oder Frauen oder Knechten oder Mägden oder Rinder oder Esel von meinen Nachbarn gehabt. Und Lego-Technik war ja nicht auf der Liste drauf. Also von dem her habe ich das alles recht gut erfüllt. Aber jetzt führt uns Jesus da in dieser Bergpredigt zu einem Moment hin, wo er beginnt, über das Ehebrechen zu lernen. Und bis zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass das ein Problem für mich ist. Aber jetzt in dem Bild, dass wir da alle sitzen und Jesus predigt, hätte ich mir dann erwartet, dass Jesus so irgendwie so während er lehrt, der sicher auf und abgegangen, so ein bisschen bei mir vorbeikommt und mir so auf die Schulter klopft und so, du hast noch nie die Ehe gebrochen, aber das ist nicht der Fall. Weil er sagt, da bin ich auch nicht, er sagt, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn wir jetzt unsere Gesellschaft anschauen, dann gibt es ein Motto, das heißt Sex Sells. Das findet man hauptsächlich in der Werbung. Das findet man, denke ich, in der Unterhaltungsindustrie. Und das Ziel davon ist, genau durch diese Begehrlichkeiten irgendwie die Gewinne anzukurbeln. Und wir sind auch in einer Zeit, in der der Zugang zur Pornografie ein Mausklick oder ein Bildschirmwischer entfernt ist und wir sind eigentlich dauerbombardiert mit der Herausforderung, dieses Gebot einzuhalten. Und es wird uns nicht leicht gemacht. Wenn man nur ein einziges Mal solche Bilder mit so einem begehrenden Herzen angeschaut haben, dann haben wir die Ehe gebrochen. Und jetzt kommt es. Wir sind in Gottes Augen schuldig an dem Gebot geworden. Was bedeutet schuldig? Schuldig bedeutet, dass wir den Standard, der in seinem Reich gilt, dass wir den nicht leben und nicht erreicht haben. Und was ist die Folge davon? Zweimal in diesen Versen sagt er, dass wenn wir nicht gewisse Sachen machen, gehen wir nachher nochmal drauf ein, dass wir in die Hölle geworfen werden. Das heißt, die Folge von der Sünde ist, dass unser Anspruch nur noch der ist, dass wir in die Hölle geworfen werden. Mit unserem sündigen Herzen haben wir gar keine Chance, dem heiligen Gott zu begegnen. Der Anspruch fürs Himmelreich, den haben wir vorher schon mal erwähnt, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aber indem Jesus das lehrt, macht er uns auch deutlich, wir stehen jetzt nicht so, Mist, jetzt ist es passiert, jetzt ist eh schon wurscht, so irgendwie in der Situation, sondern Jesus greift jetzt dramatische Bilder auf, um uns zu zeigen, wie wir gegen die Sünde ankämpfen sollen. Und da steht, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und mit diesen Bildern, Ausreißen von Augen und Hand, macht Jesus deutlich, was uns der Kampf gegen die Sünde kosten darf und muss. Der Kampf gegen die Sünde ist nicht so ein Spaziergang für... Habe ich es halt nicht geschafft, habe es eh schon so oft nicht geschafft, sondern der Kampf gegen die Sünde ist diese, da verwendet der Herr Jesus dieses drastische Bild. Und es geht ihm da aber nicht um eine wirkliche Selbstzerstümmelung, weil ich glaube, wir hätten es heute nicht einmal alle da reingeschafft, wenn wir uns so herrichten müssten, weil was mein rechtes Auge sieht, sieht mein linkes Auge. Und wenn ich mir beide ausreiße, weiß mein Hirn noch immer, was ich vor 5 Minuten gesehen habe. Und das hat nichts damit zu tun, dass durchs Ausreißen der Augen irgendwie mein Herz sich verändert. Warum redet er vom Handabhacken? Vielleicht, weil Ehebruch im gewissen Sinn eine Form von Diebstahl ist. Wir nehmen was, was uns nicht gehört. Und es gibt irgend so einen, der im 3. Jahrhundert irgendwie sich selber kastriert hat, damit er irgendwie ja nicht in Versuchung fällt. Das ist sicher nicht das, was der Herr uns da lehren möchte. Und dass das auch nicht das ist, was uns davon abhalten würde, Ehebruch zu begehen. In unserer Gesellschaft wird Sünde nicht ernst genommen. Und Jesus aber hingegen fordert uns ganz deutlich auf, Sünde ernst zu nehmen. Sünde nimmt gefangen, Sünde führt zu Abhängigkeiten und zu Süchten. Sünde zerstört Personen, Ehen, Familien, Gesellschaften. Und Jesus sagt, dass Sünde schlussendlich in die Hölle führt. Und dieser Ehebruch ist etwas, was sehr oft zur Scheidung führt. Und das ist ein Punkt, den der Herr Jesus jetzt in den nächsten beiden Versen aufgreift und wo er sozusagen diese Entwicklung, die Sünde auch irgendwie mit sich bringt und diese Steigerung irgendwie deutlich macht. Weil da steht, es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss ihr eine Scheidungsurkunde aushändigen. Und ich habe euch gerade vorher gesagt, dass nicht immer, wenn da steht, es heißt, dass es tatsächlich so im Alten Testament klärt worden ist, sondern dass manchmal auch Verfälschungen da dazukommen sind und dass, was den Leuten zur Zeit Jesu quasi gelehrt worden ist, schon von immer her, dass das nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was im Alten Testament steht. Und genau das ist hier der Fall. Diese Stelle bezieht sich auf etwas, was im 5. Mose steht. Da geht es um diesen Scheidebrief oder diese Scheideurkunde. Und da geht es darum, dass ein erster Mann seine Frau entlässt, höchstwahrscheinlich nicht wegen irgendeiner sexuellen Sünde, weil dann wäre sie ja gesteinigt worden. Das heißt, er gibt ihr diese Scheidungsurkunde und dann heiratet die Frau jemand anderen und der stirbt oder mag sie auch loswerden, sage ich jetzt mal, so steht es drin, dann darf der erste Mann sie nimmer zurücknehmen, weil sie durch das Wiederheiraten im Prinzip unrein geworden ist. Das ist das, um was es in der Stelle, auf die sich das eigentlich bezieht, geht. Das heißt, das, was die Jünger damals gelehrt bekommen gehabt haben, das war sehr zeitgemäß, aber es war nicht schriftgemäß. In Matthäus steht dann weiter, ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Das heißt, Jesus macht jetzt ganz deutlich, dass Scheidung bzw. Wiederverheiraten mit Ehebruch einhergeht. Wenn wir uns den Vers anschauen, dann steht da, dass wenn sich jemand scheiden lässt, er schuld ist am Ehebruch. Das zweite ist, wenn jemand eine Geschiedene heiratet, dann bricht er die Ehe. Und das dritte ist, wenn jemand untreu geworden ist, hat er die Ehe gebrochen. Das heißt, wir sind in drei Situationen da drinnen, drei Schuldigkeitssituationen, die alle, wo die Schuld jeweils das Brechen der Ehe ist. Und bevor ich jetzt weitergehe, möchte ich euch kurz etwas zeigen, damit ich euch nicht verliere. Weil jetzt werden wir ein bisschen durch uns verschiedene Stellen in der Bibel anschauen und wir sind jetzt da bei der Bergpredigt. Ich möchte dann kurz jetzt zu Matthäus 19 gehen, dann schauen wir uns kurz was aus der Schöpfung an und dann was vom Epheser. Und ich zeige euch das immer wieder, dass ihr wisst, wo wir sind und dass ich euch nicht verliere. Warum Matthäus 19? Weil in Matthäus 19 Jesus mehr oder weniger genau das gleiche Gespräch mit den gleichen Argumenten mit den Pharisäern führt, aber er ergänzt es dann und das möchte ich euch vorlesen. Und zwar steht da, Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf? Und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Auf was bezieht sich dieses Deshalb, mit dem er angefangen hat? Das bezieht sich darauf, auf die Art und Weise, wie Gott die Frau erschaffen hat. Das heißt, wir waren jetzt da und gehen jetzt kurz zur Schöpfung. Wie hat Gott die Frau erschaffen? Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Ein spannender Text. Und ich werde gleich darauf eingehen, warum. Aber bevor wir schauen, warum der spannend ist, schauen wir jetzt zu Epheser 5. Da wird beschrieben, wie eine Ehe eigentlich ausschauen soll. Das Gegenteil von außerehelichen Versuchungen und irgendwelchen egoistischen Bedürfnissen. Und ich lese vor, ich habe es jetzt nicht in allen Übersetzungen, ich hoffe, es ist trotzdem für die meisten verständlich. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so soll sich auch die Frau ihren Männern in allem unterordnen. So sollen sich die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut machen von makelloser Schönheit, die heilig und untadelig und ohne Fleck und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Da nochmal zurück. Jetzt seht ihr da ein Kreuz. Ich habe vorher gesagt, warum ist dieser Text im ersten Mose spannend, wie Gott die Eva gemacht hat. Adam ist in so einen tiefen Schlaf gefallen. Und in diesem tiefen Schlaf hat Gott ihm im gewissen Sinn eine Verletzung zugefügt. Er hat irgendwie seine Seite aufgemacht. Er hat aus seiner Seite eine Rippe rausgeholt. Er hat die Rippe wieder verschlossen und hat aus dieser Rippe die Eva gemacht, die seine Frau war oder geworden ist. Sie kam also von ihm und sie wurden eins. Sie wurden Mann und Frau, also von ihm gekommen und dann wurden sie eins. Als Jesus am Kreuz starb, wurde auch seine Seite verletzt. Er wurde aufgestochen. Er ist ähnlich wie Adam in einem tiefen Schlafer, ist Jesus tatsächlich gestorben. Und durch diese Verletzung ist aus seiner Wunde ist Blut und Wasser rausgeflossen, und durch diese Verletzung, durch sein Sterben, ist die Vergebung möglich geworden, die eigentlich die Geburtsstunde der Gemeinde ist, die Braut von Jesus ist. Das heißt, wir sehen irgendwie, dass dieses Mann und Frau sein und dieses Einssein eine viel tiefere Bedeutung hat, als nur darüber hinausgehend, dass wir eine gute Ehe führen und wenn es dann halt nicht mehr passt, dann gehen wir auseinander, sondern in dem ist ganz tief verwurzelt die Bedeutung, die Jesu Tod für die Gemeinde hat. Deswegen möchte ich nochmal vorlesen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeiner anderen Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Und das genau ist der Maßstab für Ehe. In der Ehe, da geht es manchmal heiß her, da gibt es Verletzungen, da gibt es Schmerzen. Aber in der Ehe geht es darum, dass wir in dieser Beziehung geheiligt werden. So wie Jesus uns heiligt, soll auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau dieses Miteinander gottähnlich werden sein. Und es geht nicht darum, sich scheiden zu lassen oder sich den Scheidebrief zu geben oder sich die Frage zu stellen, darf ich heiraten oder sonst irgendwas, sondern es geht um diese wichtige Frage, was bedeutet die Ehe? Okay. Jetzt glaube ich, habe ich mich irgendwo verlaufen in den Versen. Das heißt, dieses Bild der Ehe und vor allem deren Bruch, der uns eigentlich in die Hölle bringt, dieses Bild ist die einzige Chance eigentlich, den Ansprüchen des Himmelreichs zu genügen. Weil genau dadurch diese Ehe ist das Bild für das, was der Herr Jesus macht mit uns, um uns zu reinigen. Ich habe vorher die Frage gestellt, wie können wir diesen Standard überhaupt erfüllen? Wie können wir vor Gott heilig stehen, wenn wir schon nur bei einem Gedanken eigentlich der Sünde schuldig sind? Und der Grund ist, weil Jesus am Kreuz da für uns gestorben ist, um in diesem Sterben für uns das zu erkaufen, dass wir geheiligt vor ihm stehen. Also dieses Bild der Ehe rettet er, also unsere Ehe und unsere Schuld, die wir in der Ehe begehen, rettet er durch das Bild, das er von Ehe hat und durch das, wie er die Gemeinde und sich selber in dieser Ehebeziehung sieht. Und jetzt sollen unsere Ehen, die wir leben, ein Bild dafür sein, und zwar dadurch, dass wir diese Vergebung leben und diese Liebe uns gegenseitig schenken, dass wir genau dadurch Zeugen auch des Himmelreichs sind. Dieses Salz und Licht sein, damit der Vater gepriesen wird. Er hat uns dazu befähigt, im Prinzip in dem, was er uns vorgelebt hat, und durch das, wie er mit der Gemeinde umgeht, hat er uns befähigt, dass wir durch unsere Ehen diese Zeugen sein können für ihn. Wir, die eigentlich unvollkommen sind, sind von ihm vollkommen gemacht worden. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns des Ehebruchs schuldig ist. Und dass jeder von uns im Herzen schon mal die Ehe gebrochen hat. Manche vielleicht nicht nur im Herzen. Wir brauchen seine Vergebung und wir müssen Buße tun und umkehren. Nicht nur vom Ehebruch und von den Gedanken, sondern eigentlich von allen Handlungen, die seinem Wesen und seinem Willen widerstreben. Und dieses Bußetun, das ist nicht was, vor was man, das wir irgendwann mal aufgeben sollen, weil wir sagen, wir sind schon so oft gefallen, oder sondern wir sind dazu aufgerufen, dass wir Buße tun, dass wir umkehren, dass wir wieder dorthin zurückkommen, dass wir unser Leben so leben, dass, so wie wir es vorher gelesen haben, dass die Menschen dadurch anfangen, den Vater zu preisen. Und ich denke, jeder von uns ist in einer unterschiedlichen Situation, wie dieses Thema irgendwie bei ihm einschlägt und wie das, was der Herr da lehrt, wo ihn das gerade trifft, weil vielleicht gerade Streit daheim mit der Ehefrau ist oder man erlebt hat, wie sich die Eltern scheiden oder weil man vielleicht selber in dieser Situation der Scheidung drin ist. Die Frage ist, was Gott dir dadurch jetzt sagen möchte, wo er den Finger irgendwie an einen Punkt legt, wo er dich zum Umkehren aufrufen möchte. Und ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr das ernst nehmt und nicht mit irgendwelchen "Ich bin eh gerettet" Gedanken das alles irgendwie so abstreift, weil Jesus macht deutlich, wie zerstörerisch die Sünde ist. Und in dem Sinne möchte ich euch jetzt ganz zum Schluss, und vielleicht kannst du das machen, Simon, weil ich nicht weiß, wie ich hinkomme, möchte ich euch ein Video vorspielen. Das ist zwar auf Englisch, aber es sind deutsche Untertitel und es geht um Buße. Und ich hoffe, dass ihr das gut lesen könnt oder gut verstehen könnt. Und bitte.
In the military, nobody doubts what's meant. When the order is given, halt, about turn, quick march. It means that the soldiers are being told to turn their backs on the direction in which they were going and to start marching in the opposite direction from the way they were going before. And that's what repentance is. You see, human beings, by instinct, and this is our fallenness finding expression, by instinct, we walk at a distance from God. And God says, turn round, face me, and walk towards me. The basic problem with fallen human nature is that we all want to be independent of God. God says, stop it. And the reason why the theme of repentance is neglected, as indeed it is, not only in modern secular society, but in the church, is because it's a costly thing to repent. It does mean reshaping your life in quite a radical way. And people, just because they find it too costly as a prospect, they try to devise a way of being Christian which doesn't involve anything as radical as about turn, quick march. And we who preach the gospel and seek to explain Christianity to folk, we, I think, have to take that as a challenge and talk a great deal more about repentance and the necessity of it than most of us do. The end, of course, of walking Godward is that fellowship with God becomes a real and rich reality more and more as one lives the life of repentance. And those of us who, by God's grace, have begun to learn to do it, testify, if asked, to the joy of the new life of being closer and closer to the Father and His Son, Jesus Christ. Until one begins to take repentance seriously, this is going to be a closed book to you. So I beg you, start taking repentance seriously. Will you do that?
Das ist die Hausaufgabe quasi. Was heißt Buße? Wo ist Buße notwendig? Und ich möchte euch echt auffordern, das zu tun, gerade in dem Kontext von der heutigen Predigt, wo es um gedankliche Sünde geht, die nicht weniger Sünde ist, wo es um Ehen geht, die eigentlich die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde widerspiegeln sollen und das so oft nicht tun. Fangen wir an, Buße zu tun und diese Umkehr zu machen. Der, von dem wir das gerade gehört haben, der G.I. Packer, der ist heuer gestorben und das bringt mich jetzt sozusagen einleitend auf unsere Gebetszeit. Noch ist niemand gestorben, aber wir haben erfahren, dass letzten Donnerstag die Lillian Schunemann einen schweren Hirnschlag erlitten hat und am Freitag ist sie zur Familie Keudel nach Hause gekommen, liegt jetzt dort, schlaft viel, was ich mitgekriegt habe, und ist im Sterben. Also wir können für sie beten, wir können für die Familie Keudel beten und ja, wir wissen, dass der Vater sie heimholen wird und dass sie dann am Ziel sein wird. Schmerzhaft, aber real. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch bitten, dass ihr für uns als Familie betet. Meine Mutti liegt ja auch im Sterben. Sie ist in der finalen Phase. Das heißt, die kann da irgendwie mitfühlen. Da gibt es auch keine Umkehr mehr, außer der Herr tut ein Wunder, was sie nicht denkt, dass er vorhat. Einfach, dass ihr für die Situationen betet. Und wir werden jetzt überhaupt eine Gebetszeit halten. Und dann möchte ich euch bitten, dass ihr an das denkt, dass ihr dieses Thema mit Buße und mit den Ehen und der Ehescheidung im Kopf habt, dass wir füreinander, für unsere Ehen beten, dass wir für die werdenden Ehen beten oder für die zerbrechenden Ehen und für alles, was euch sonst noch einfällt. Und du schließt dann ab. Super.